Ja, auch meinerseits herzlich willkommen. Ich finde das ein ganz spannendes Thema. Es hat ja viel auch mit dem eigenen Leben zu tun. Wenn man bedenkt, dass wir ungefähr ein Drittel unseres Lebens mit Schlaf verbringen, und als diejenigen, die mit älteren Menschen arbeiten oder vielleicht selber schon im höheren Alter sind, merken wir, das Thema hat wirklich eine große Bedeutung. Ich möchte also einen Überblick geben über das Thema gesunder Schlaf im Älterwerden, medizinische und biblisch-seelsorgerliche Hilfen. Schlafstörungen nehmen mit dem Alter zu, und zwar deutlich. Statistiken sagen, dass bis zu 50%, also jeder zweite über 65-Jährige von Schlafproblemen berichtet. Und das hat Auswirkungen. Lebensqualität ist vermindert. Es kann zu Depressionen führen, kognitive Einschränkungen verstärken. Das Risiko von Stürzen ist da. Der Mensch insgesamt fühlt sich nicht wohl, weil Schlaf ein Grundbedürfnis ist, das unbedingt notwendig ist für körperliche und seelische Gesundheit. Da gibt es aber eine ganze Menge von Hilfestellungen, das wollen wir uns anschauen. Zunächst einmal etwas, was viele von uns kennen, den Schlafzyklus. Schlaf ist ja nicht einfach nur, ich mache das Licht aus und ich schlafe und ich stehe wieder auf, wenn die Sonne scheint, sondern es ist ein ganz komplexes Gebilde, unser Schlaf. Hier einmal den Schlafzyklus dargestellt, der sich, um es gleich zu sagen, im Älterwerden verändert. Wir alle wissen, dass wir eine Einschlafphase brauchen. Manchmal geht das sehr schnell, wenige Minuten. Beim über 70-Jährigen ist das im Durchschnitt 30 Minuten, diese Einschlafphase. Das kann schon mal als relativ lang erlebt werden. Jüngere haben eine kürzere Einschlafphase oder Einschlaflatenz genannt. Und da kommt es dann wechselnd so zu Phasen, wo wir eigentlich wach sind, aber uns die Erinnerung fehlt, bis wir dann wirklich im Leichtschlaf sind. Atmung und Herzschlag werden langsamer, da sind Muskelzuckungen möglich. Angehörige berichten das manchmal, dass meine Frau zum Beispiel, dass ich doch ziemlich gezuckt habe beim Einschlafen. Das ist aber was Gesundes. Und dann kommt eine lange Phase, die macht ungefähr die Hälfte des Schlafzyklus aus, des mitteltiefen Schlafes. Da haben Puls und Atemfrequenz sich verlangsamt und führen dann in eine etwas kürzere Tiefschlafphase. Und die ist deshalb so wichtig, weil sie eine regenerative Phase ist. Hier sind Blutdruck, Körpertemperatur herabgesetzt, die Muskulatur tief entspannt, aber es laufen ganz viele Reparationsvorgänge im Körper ab. Das Immunsystem arbeitet auf Volltouren und viele Störungen im Körper werden repariert. Wir brauchen diese Tiefschlafphase. Diese Phase geht in eine andere spannende Phase über. Manche kennen den Ausdruck der REM-Schlafphase. Die steht für Rapid Eye Movement, weil das eine Phase ist, wo sich unsere Augen schnell bewegen hinter den geschlossenen Lidern. Und da ist interessant, dass das Gehirn sehr aktiv ist. Die Muskeln sind höchst entspannt, damit wir nicht alles ausagieren, was wir träumen. Aber das Gehirn verarbeitet in dieser Phase ganz viel Emotionales, ganz viel Erlebtes. Und wenn diese Phase ausklingt, dann geht es wieder in eine Phase mit wechselnd Wachzustand, Leichtschlaf über und der ganze Kreislauf beginnt von neuem. So ein Schlafzyklus dauert plus minus 90 Minuten und wir durchleben deshalb 4 bis 5 Schlafphasen bei einem gesunden Schlaf. Was passiert nun, wenn wir älter werden? Was ist überhaupt ein normaler Schlaf im Älterwerden? Und das ist ganz spannend. Zum einen nehmen die Tiefschlafphasen ab, also die Phasen, wo der Körper sich eigentlich regeneriert, und wir kriegen mehr Leichtschlafphasen, wo wir schneller erweckbar sind. Und ich sagte schon, die Einschlaflatenz, also die Phase, bis wir schlafen, vom Hinlegen, die nimmt zu. 30 Minuten im Durchschnitt, das ist schon relativ lang. Und weil wir so viele Leichtschlafphasen haben, wachen wir häufiger auf. Bis zu 4-mal nachts gilt noch als gesund oder normal im Alter. Und da kommt dann eine Wachzeit zusammen von 1 bis 2 Stunden. Das ist deshalb so bedeutsam, weil insbesondere wenn ältere Menschen sagen, das war doch früher bei mir anders, da war ich doch gar nicht so viel wach, heißt das noch nicht, dass jemand damit krankhafte Schlafstörung hat, sondern manchmal kann es sein, ins Gespräch zu gehen, ob das nicht vielleicht etwas ist, was mit dem Altern zusammenhängt. Wichtig ist auch, dass es zu einer Vorverlegung der Schlafphase kommt. Das heißt, ältere Menschen gehen früher zu Bett, zum Beispiel um 20 Uhr schon, Und wenn Sie dann eine Schlafgesamtdauer von 6 bis 8 Stunden haben, da ändert sich im Älterwerden gar nicht so viel, dann heißt das, Sie wachen morgens um 2 Uhr, 3 Uhr oder 4 Uhr wieder auf. Und da ist es oft noch dunkel. Und das wird dann als gestörter Schlaf erlebt, hängt aber eigentlich mit der veränderten Schlafarchitektur im Älterwerden zusammen. Also nicht jede Veränderung im Älterwerden des Schlafes ist eine Störung. Jetzt kommt etwas Wichtiges. Wir fragen danach, wie das Wohlbefinden am Tag ist. Wenn ein älterer Mensch nicht glücklich ist über seine Schlafarchitektur, aber tagsüber weitgehend leistungsfähig ist, sich konzentrieren kann, die notwendigen Dinge erledigen kann, dann gehen wir davon aus, dass keine behandlungsbedürftige Schlafstörung besteht. Trotzdem ist es wichtig, da im Gespräch zu sein. Wann sprechen wir von einer krankhaften Schlafstörung? Das häufigste ist die sogenannte Insomnie, also der Fachbegriff für die Schlafstörung. Und da merken wir schon, die ist tatsächlich nicht so leicht abzugrenzen, denn Ein- und Durchschlafstörungen, haben wir schon gesehen, tauchen im höheren Alter auf, auch das frühmorgendliche Erwachen. Aber wenn es zu Tagesmüdigkeit und Leistungsminderung am Tag kommt, dann haben wir hier eine behandlungsbedürftige Schlafstörung vorliegen. Und das mindestens dreimal pro Woche über einen Monat lang. Dann gibt es eine Vielzahl von weiteren Schlafstörungen im Alter, die mit anderen Erkrankungen zusammenhängen. Und deshalb ist es so wichtig, das mit einem Hausarzt zu besprechen. Bekannt ist zum Beispiel die Schlafapnoe, also Atemaussetzer während des Schlafes. Häufig als obstruktive, also durch Schnarchen gekennzeichnete Schlafstörung mit unbemerkten Weckreaktionen, die sogenannten Arousals. Und dann ganz klassisch Tagesmüdigkeit, Konzentrationsstörung und erhöhtes Risiko für andere Erkrankungen. Das lässt sich gut behandeln, zum Beispiel mit einer Atemmaskentherapie, braucht aber eine gute Diagnostik. Oder was ältere Menschen auch gar nicht selten haben, das Syndrom der unruhigen Beine. Das ist dann vor allen Dingen eine Einschlafstörung durch Bewegungsdrang. Sobald der ältere Mensch ruhig wird, ins Bett geht, fangen die Beine an zu zappeln. Und der ältere Mensch springt aus dem Bett wieder raus, muss umhergehen, um diese Missempfindung zu beruhigen. Auch das kann man gut behandeln, spielt vor allen Dingen Disziplin auch der Neurologie, aber auch viele Hausärzte können das gut behandeln. Ja, und dann gibt es viele andere Ursachen. Herz-Kreislauf-Erkrankung, chronische Schmerzen können zu Schlafstörungen führen, natürlich Lungenerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, neurologische Erkrankungen, Parkinson und demenzielle Erkrankungen haben gar nicht selten Schlafstörungen relativ früh auftretend. Auch das gilt es mit im Hinterkopf zu haben. Und dann auch so banal scheinende Dinge wie der häufige nächtliche Harndrang kann zum echten Problem werden. Wir sollten uns die Medikamente anschauen bei Menschen mit Schlafstörungen. Viele Medikamente haben das als Nebenwirkung. Und dann, und das ist uns sehr einleuchtend, weil wir im Schlaf eben auch das Emotionale verarbeiten, wenn da Ängste und Sorgen uns umtreiben, das führt gerne zu Schlafstörungen. Typisches Symptom auch bei Depressionen, Einsamkeit, Trauer kann sich äußern mit Schlafstörungen. Und dann der Lebensstil. Bewegungsmangel ist ein echtes Thema in vielen Pflegeeinrichtungen auch oder sonst bei älteren Menschen, die nicht mehr aus der Wohnung rauskommen. Menschen, die vielleicht unregelmäßige Schlafzeiten haben, ungünstige Schlafumgebung, viel Lärm, wenig Licht tagsüber und nachts, nicht genug Abdunkelung, zu hohe Raumtemperatur. Alles Dinge, die wir beeinflussen können, weil sie zu Schlafstörungen führen. Und dann Koffein, Alkohol oder schwere Mahlzeiten am Abend, auch so Themen, die wir ansprechen sollten, wenn jemand mit Schlafstörung kommt. Was machen wir im ärztlichen Gespräch? Natürlich die Anamneseerhebung. Das habe ich eben schon gesagt, worauf wir achten. Und dann gibt es die gute Dokumentation in einem Schlaftagebuch, das man mal 1 bis 2 Wochen tun sollte, bevor man vielleicht sogar dann an ein Schlaflabor überweist für genauere Untersuchung. Wie sieht so ein Schlaftagebuch aus? Es besteht aus 2 Teilen. Das eine ist das Protokoll am Abend. Wie habe ich mich den Tag über gefühlt? Wir haben ja gesagt, die Tagesmüdigkeit, die Leistungsminderung am Tag, das ist so das, wo wir am meisten hellhörig werden, wenn jemand sagt, ich habe Schlafprobleme. Das einmal aufschreiben über eine Woche und auch ein bisschen benoten, wie stark ist das überhaupt? Wie war meine Leistungsfähigkeit heute? Habe ich mich erschöpft gefühlt? Habe ich vielleicht tagsüber geschlafen? Ein langer Mittagsschlaf verändert natürlich die nächtliche Schlafarchitektur. Habe ich Alkohol getrunken zum Abend hin? Wann bin ich zu Bett gegangen? Und ähnliches am Morgen im Schlaftagebuch. Wie erholsam habe ich meinen Schlaf erlebt? Wie fühle ich mich jetzt? Wie lange hat es nach dem Lichtlöschen gedauert, bis ich eingeschlafen bin? Also die Einschlaflatenz. War ich nachts oft wach und wie oft? Wann bin ich endgültig aufgewacht? Wie lange habe ich insgesamt geschlafen? Das sind natürlich entweder Schätzwerte oder jemand hat doch auf die Uhr geguckt, was wir im Allgemeinen nicht so empfehlen zu tun. Aber hier beim Schlaftagebuch kann es mal hilfreich sein. Und dann habe ich Schlaftabletten genommen. Und wenn ja, wie viele und welche? Also das Protokollieren kann in dieses manchmal diffuse Erleben, ich schlafe schlecht, einen echten Einblick geben, auch für eine gute medizinische Beratung. Ziel ist Verbesserung der Schlafqualität und des Tagesbefindens, wir sagten es schon, und wir wollen nicht nur die Symptome versuchen zu verbessern, sondern die Ursachen. Und da ist die Basistherapie, die nicht medikamentöse Therapie, das Entscheidende. Wenn die alleine nicht ausreicht, dann auch gezielt und zeitlich begrenzt Schlaftabletten. Viele kennen den Ausdruck Schlafhygiene, also Verhaltensregeln für einen gesunden Schlaf. Und die leiten sich von dem ab, was ich eben zeigte, was Ursachen sein kann für Schlafstörungen. Also einmal versuchen, über längere Zeit zum gleichen Zeitpunkt schlafen zu gehen, regelmäßige Schlafzeiten einhalten. Eine angenehme Schlafumgebung, 16 bis 18 Grad heißt es, kühl schlafen, ruhig, gute Abdunkelung, gegebenenfalls Gesichtsmaske tragen oder Oropax. Kein Koffein, schon für viele ab der Mittagszeit, dass es wichtig ist, darauf zu verzichten. Alkohol führt dazu, dass wir zwar schneller einschlafen, aber meistens mehr Durchschlafstörungen kriegen, also auch eher ungünstig und Nikotin auch meiden vom Schlafen. Keine schweren Mahlzeiten vom Schlafen gehen. Entspannungsrituale, da kommen wir auch noch beim Thema dann christlicher Glaube. Wie können wir das mit nutzbar machen vor dem Zu-Bett-Gehen? Nicht Fernsehen oder Essen im Bett. Und wenn wir nachts aufwachen, nicht lange grübelnd im Bett liegen, sondern nach einer gewissen Zeit wirklich aufstehen und etwas Ruhiges tun. Für mich war eine interessante Erfahrung, mit einer Rippensehnenfraktur nachts nicht guten Schlaf zu können und dann aufzustehen und zu bügeln. Das hat meine Frau am nächsten Morgen sehr erfreut und mich auch, dass ich was Sinnvolles getan habe. Und das Bügeln war doch tatsächlich so eine schöne, ruhige Tätigkeit in der Nacht. Inzwischen schlafe ich wieder viel besser und die Bügelwäsche muss anders erledigt werden. Aber da kann jeder kreativ werden. Also nicht lange liegen und grübeln, sondern etwas Ruhiges tun. Entspannungstechniken haben großen Wert, wie auch immer wir das gestalten, aber manche brauchen aktiv die Entspannung einüben vor dem Zu-Bett-Gehen, autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, Atemübung, Meditation, und auch von der Studienlage her sehr effektiv kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie, also für Schlafstörungen. Da geht es vor allen Dingen darum, Grübeln zu unterbrechen, negative Gedankenmuster, lernen damit konstruktiv umzugehen, und auch die Angst vor dem Nicht-Schlafen können. Das ist manchmal so ein Teufelskreis, der entsteht, die aktiv anzugehen. Da gibt es auch Apps, die verordnungsfähig sind auf Krankenkassenkosten. Lichttherapie, gerade in der dunklen Jahreszeit, tagsüber genug Licht zuführen, um den Schlafwachrhythmus zu stabilisieren, auch bei Demenz, kann das hilfreich sein. Und tagsüber in Bewegung bringen, aber nicht direkt vor dem Zu-Bett-Gehen. Ja, medikamentös, ich habe schon angesprochen, das sollten wir nur versuchen in Betracht zu ziehen, wenn die allgemeine Schlafhygiene nicht ausreichend wirkt. Und wir werden es gleich diskutieren. Im Krankenhaus ist das natürlich so ein Thema für sich oder auch in stationären Einrichtungen. Wir sind als Geriater nicht froh über pharmakologische Schlafhilfen, aber wir setzen sie doch immer auch wieder ein. Und dann gilt niedrigst wirksamste Dosierung möglichst kurzzeitig und regelmäßig überprüfen, ob es noch nötig ist. Wir haben ja jahrzehntelang mit den Benzodiazepinen gelebt, mit den möglichst kurzwirksamen. Viele kennen Kentavor zum Beispiel als so ein Medikament. Dann kamen die Z-Substanzen auf den Markt, Zopiclon, Zolpidem als Rezeptoragonisten. Auch problematisch. Sedierende Antidepressiva, niedriger Dosierung, Melatonin als nicht sehr wirksam, aber bei älteren Menschen durchaus sinnvoll zu erproben. Und die pflanzlichen Mittel in der placebo-kontrollierten Evidenz. Forschung kommen sie nicht gut bei weg. Baldiran hochdosiert hat eine kleine Wirksamkeit, aber wir sollten nicht außer Acht lassen, da können wir die Placebo-Wirkung wirklich gut nutzen. Für viele ist es einfach eine Hilfe zu wissen, wenn ich nicht schlafen kann, liegt da was auf meinem Nachttisch, das kann ich nehmen. Das funktioniert auch Placebo-Wirkung selbst, wenn man weiß, dass es Placebo ist und pflanzliche Medikamente können eine große Hilfe sein. Ja, die synthetischen hier so klein gedruckt, dass wir sie nicht alle durchgehen. Aber wir haben tatsächlich eine große Auswahl. Und ich hatte schon genannt, die Benzodiazepine oder Abkömmlinge oben. Das einzige Antidepressivum, was zugelassen ist für die Schlafstörung, die Insomnie, ist das Doxepin, älteres Antidepressivum. Vielfach setzen wir auch, wenn zumindest zusätzlich eine Depression da ist, das Mirtazapin ein, weil es schlafanstoßend ist. Und als Antipsychotika, gerade auch wenn Unruhezustände, beginnende Demenz oder fortgeschrittene Demenz da ist, Melperon, Bipraperon. Spannend, das letzte Medikament, Daridorexant, das ist erst seit kurzem zugelassen, Quivic, der Handelsname. Da ist der Wirkmechanismus, dass versucht wird, die Wachheit zu verringern. Also nicht ein Beruhigungsmittel im klassischen Sinne, sondern es dämpft die Wachheit. Und da liegen noch keine Langzeiterfahrung vor. Bis zu einem Jahr darf man es inzwischen geben. Es ist allerdings relativ teuer. Da bin ich gespannt, wie sich in Zukunft das entwickelt. Es hat natürlich auch Nebenwirkungen und ist nur bei schweren Schlafstörungen zugelassen. Ja, soweit kurz das medizinische Einblick noch in die biblische Sicht auf Schlaf und Ruhe. Das Interessante ist ja, die Bibel stellt uns ja so viele Menschen im Alltagsleben vor Augen, nimmt uns so an die Hand und sagt, schau mal, so ging es diesem Menschen in seiner Beziehung zu Gott und so ging es jedem Menschen. Manche kennen dieses geflügelte Wort, in seinen gibt es der Herr im Schlaf. Ich glaube, man darf es nicht missverstehen. Es will sagen, Gott ist es wichtig, dass wir Erholung und Regeneration haben und er ist jemand, der uns wirklich erquicken will. Er will Quelle des Friedens und der Geborgenheit sein. Aber es heißt natürlich nicht, dass ein Christ mit Schlafstörungen nun von Gott entfernt ist. Dieser umgekehrte Schluss, den dürfen wir nicht ziehen. Und es macht auch ein bisschen deutlich, wir können Schlaf nicht erzwingen, sondern es geht mehr um ein Loslassen und Vertrauen. Und das ist Kernkompetenz im christlichen Glauben. Da gibt es so eine Vielzahl an wunderbaren Worten in der Bibel, wie zum Beispiel Psalm 4, Vers 9. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Das ist ein wunderbarer Satz. Oder wir sollen uns nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, Psalm 91. Trost und Hoffnungsworte aus dem Alten und Neuen Testament. Wir können in Kleingruppen ein bisschen austauschen, welche Worte uns so vielleicht auch beim Thema Schlaf so im Herzen sind. Ja, Gebet als Dialog mit Gott. Und da ist diese Möglichkeit, ein gutes Ritual zu entwickeln, was ganz Kostbares. Viele Christen beten vor dem Schlafengehen, bringen ihre Sorge und Ängste vor Gott, danken für das, was war, bitten um Ruhe und Frieden für die Nacht oder auch gehen in die Fürbitte für Menschen, die ihnen noch besonders am Herzen liegen. Das ist etwas Wunderbares, was ich mit meiner Frau auch sehr gerne am Ende des Abends, am Ende des Tages vorm Schlafengehen erlebe und darin ein kleines Ritual habe, um zur Ruhe zu kommen. Auch in der Nacht beim Aufwachen können wir Bibelverse, die Frieden und Trost bei Gott uns zusprechen, meditieren. Viele kennen den Psalm 23 auswendig. Oder kurze Gebetsformeln, wie das Herzensgebet aus der orthodoxen Kirche, können wir wunderbar auch mit dem Atemrhythmus verbinden. Ja, da gehe ich drüber weg, das hatte ich schon gesagt. Dann gibt es noch einen ganz spannenden Aspekt, den ich am Ende nochmal mit erwähnen möchte. Die Nacht ist auch die Zeit der Träume. Und wir haben zwar in der Bibel noch nichts von der REM-Phase als solches gewusst, aber dass der Mensch in der Nacht träumt und dass das eine Offenheit auch gegenüber Gottes Reden mit sich bringen kann, das ist schon den Menschen zu biblischen Zeiten bewusst gewesen. Jakob, der im Traum die Himmelsleiter sieht, wo die Engel auf- und absteigen, oder Josef, der Mann Marias, dem der Engel im Traum Anweisung gibt. Da gibt es doch eine ganze Fülle an Beispielen, und das kennen wir aus vielen Zeugnissen auch, wo Jesus Menschen im Traum begegnet. Da tauschen wir vielleicht auch in den kleinen Gruppen drüber aus. Die Nacht ist auch aus biblischer Sicht ein ganz spannender Erfahrungsraum des Menschen. Es lohnt sich, auf dem Nachttisch einen Block und einen Kugelschreiber liegen zu haben. Ich habe so einen Kugelschreiber mit einem kleinen integrierten Lämpchen in zweierlei Hinsicht. Wenn so ein Traum kommt und wir wachen auf und wir sagen, da ist möglicherweise eine Bedeutung drin, aufschreiben kann man in Ruhe am nächsten Tag drüber nachdenken oder am Wochenende. Aber insbesondere auch, wenn kreisende Gedanken da sind. So ein Impuls, wo ich sage, Mensch, das Problem geht mir nach oder das möchte ich nicht vergessen. Aufschreiben, zur Seite legen. Das kann unglaublich hilfreich sein für die gute Schlafhygiene. Ja, und dann viele erleben im Älterwerden auch die Phasen der Wachheit. 1 bis 2 Stunden gilt noch als gesunde Wachphasen im höheren Lebensalter. Und da kommt mir der Psalm 63 in Sinn. Ich denke an dich, Gott, auf nächtlichem Lager und sinne über dich nach, wenn ich wache. Und vielleicht hat der Psalmist nicht nur das Wachsein am Tage vor Augen gehabt, sondern auch seine Wachphasen in der Nacht auf seinem Lager. Ich glaube, es gibt so viele Christen durch die Generation hinweg, die auch in der Nacht die Zeit genutzt haben, um mit Gott im Gespräch zu sein. So viele Eltern, die auch nachts für ihre Kinder beten. So viele Großeltern, die nachts für ihre Enkel beten. Und ich glaube, dass der veränderte Schlaf im Älterwerden auch eine Segensquelle in diesem Sinn werden kann. Fassen wir einmal zusammen. Gute Schlafhygiene, wichtig. Einmal abklären mit dem Arzt. Was könnte dahinter stecken und komme ich ohne Medikamente aus? Nicht medikamentöse Therapien prüfen, für uns als Christen Sorgen und Ängste im Gebet Gott abgeben, schauen, welche biblischen Zusagen als Quellen des Trostes und Friedens sind mir besonders nah und habe ich ein gutes Abendritual. Akzeptieren, dass der Schlaf sich im Alter ändert, nicht darum kämpfen, um jeden Preis 8 Stunden durchweg schlafen zu wollen, das ist nicht realistisch im hohen Alter. Aber tagsüber sollten wir uns in der Regel ausgeruht fühlen. Wenn wir merken, da sind Themen, die belasten uns in der Nacht, suchen wir das Gespräch mit Vertrauten oder Seelsorgenden, achten wir auf gesunde Lebensweise, was Ernährung und Bewegung anbelangt, und bleiben wir geduldig mit uns selbst. Wenn Schlafstörungen da sind, lassen sie sich meistens nicht mit einem großen Wurf verändern, sondern suchen wir nach den kleinen Schritten, die in die richtige Richtung zeigen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank, Georg. Sehr interessant. Vielen Dank. Also viele Aspekte mit reingebracht. Das ist ja auch tatsächlich die Empfehlung der Schlafmediziner, genau, das Tagebuch zu führen, vorher, nachher, auch vielleicht ein bisschen eine Relativierung reinzubringen. Ist es denn wirklich so wenig Schlaf gewesen oder hat sich's nur so angefühlt? Vielen, vielen Dank für den umfassenden Vortrag. Wir haben nachher gleich die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Ich würde erst mal kurz aus der Klinik berichten. Ich selber bin Geriaterin, Chefärztin in einem Krankenhaus bei Radeberg für eine relativ große Akutgeriatrie. Und wir haben natürlich das Thema Schlaf auch bei uns präsent und vor allem die Schlafstörung. Ich bin tatsächlich ein Verfechter von den Neuroleptika, also wenn ich medikamentös tätig werde, dann nehme ich Imelperon oder Pipamperon, bitte nicht beides zusammen, habe ich auch schon gesehen. Es dockt ungefähr an die gleichen Wirkmechanismus an. Und auch gerne bei Patienten, wo auch das generelle Gedankenkreiseln mit da ist, wo so ein bisschen auch depressive Züge mit dabei sind, greife ich auch gerne zum Mirtazapin. Das Mirtazapin ist in einer kleineren Dosierung schlafanstoßend, nur schlafanstoßend und in einer größeren Dosierung auch antidepressiv wirksam. Das nur so als Ergänzung für die Schlafmedikation, die wir in der Regel einsetzen. Erfahrungen mit dem neuen Präparat habe ich noch nicht, aber wir hatten uns vorhin auch ausgetauscht, Georg, dass wir Geriater diese neuen Medikamente, die auf den Markt kommen, gerne erstmal in anderen Patientengruppen Erfahrungen sammeln, bevor wir unser höchst vulnerables Patientengut gleich damit konfrontieren. Also ich könnte mir das später auch vorstellen, aber ich hätte gern erst noch ein paar Daten dazu mehr. Ja, und so wie es wirklich ist im Krankenhaus, das bin ja in der Regel nicht ich, die da nachts angerufen wird und gefragt wird, was jetzt der Patient bekommen kann, wenn er schlafen soll, sondern das ist ein Assistenzarzt, der gerade Dienst hat, der möglicherweise vielleicht auch noch aus einer anderen Fachrichtung ist und der setzt halt dann irgendwas an, soll schnell helfen. Wir versuchen es immer erstmal mit Baldrian und dann werden aber auch leider häufig die Z-Substanzen eingesetzt, die ja, wie wir wissen, eine Abhängigkeit machen und die ich eigentlich nicht gerne in meiner Abteilung sehe, die aber durchaus in anderen Abteilungen benutzt werden. Der Assistenzarzt setzt was an, es hilft und damit setzen wir Maßstäbe. Dann entlassen wir den Patienten und er möchte genau das wieder haben, was er da bekommen hat. Und das ist jetzt meine Überleitung zu Gerhard Nemitz, bis vor kurzem aktiver Hausarzt gewesen, der quasi dann die Scherben zusammenkehren muss, die wir da hingeworfen haben. Wie ist es denn mit der Nachversorgung, Gerhard? Welche Erfahrung hast du da?
Ja, da will ich gerne was zu sagen, wobei die Nahversorgung aus der Klinik nicht das ganz große Problem ist. Ich will einfach mal drei typische Konstellationen aufzeigen, wo das Thema ankommt. Die erste und eigentlich die schwierigste, das ist das sogenannte Wiederholungsrezept. Also ein Patient nimmt möglicherweise schon seit vielen Jahren Schlafmittel in einer festen Dosis und möchte das wieder haben und so als Geriater weiß man, eigentlich ist das nicht gut. Das führt möglicherweise zu nächtlichen Stürzen und all diesen Dingen. Es hat eben das Abhängigkeitspotenzial, aber ich kann auch nicht einfach nicht verschreiben, weil der Patient dann doch in eine Entzugssymptomatik kommt und deswegen muss man da erstmal mit dem Patienten reden. Man kann es im Prinzip nur absetzen, indem man es ganz, ganz langsam reduziert. Das primäre Ziel erstmal so aus hausärztlicher Sicht ist, dass es erstens nicht gesteigert wird. Und da gibt es noch eine heilsame Limitierung durch die Selbstzahlernotwendigkeit. Also Schlafmittel darf man nicht auf Kasse in der Dauermedikation verschreiben und der Patient muss sie also selber bezahlen, sodass er auch über seinen Geldbeutel eine gewisse Kontrolle hat. Es ist trotzdem gut, das mit dem Patienten zu sprechen. Und wenn er wirklich von loskommen will, dann muss man ganz, ganz langsam über Wochen bis Monate das reduzieren. Die zweite Konstellation ist der akute Anlass, zum Beispiel ein Todesfall in der Familie, wo man sagt, ich kann heute Nacht bestimmt nicht schlafen. Da kann man eben durchaus auch mal ein Schlafmittel verschreiben oder wie das vorhin auch schon gesagt wurde, zumindest, dass der Patient was da hat, dass das nehmen kann. Was ich nicht so empfehle, ist, wenn jemand sagt, ich will morgen auf den Friedhof und habe da so Angst vor, ich möchte ja schon, dass er die Trauerfeier mitbekommt. Dann ist es besser zu sagen, nehmen Sie ganz, ganz wenigen, vielleicht auch was in Tropfenform, wo er nur was da hat oder dass er weiß, es ist was da. Und das Dritte, das finde ich jetzt in unserem Zusammenhang am wichtigsten, die Schlafstörung als Besuchsanlass oder manchmal ist es auch nur Nebenanlass, dann hat man irgendein Herzproblem oder was behandelt und dann sagt das Gegenüber, Herr Doktor, ich kann auch nicht so gut schlafen, können Sie mir nicht mal was aufschreiben? Und dieses Anliegen der Schlafstörung ist halt immer auch eine Chance für die Arzt-Patienten-Beziehung. Zum einen sind eben diese körperlichen Ursachen abzuklären, damit nehme ich den Patienten aber auch erstmal ernst. Aber es kann eben auch sein, dass eine familiäre Problematik dahinter steht oder jemand doch eine Depression hat. eben sonst eine belastende Lebenssituation. Die kann ich meistens im Erstbesuch nicht lösen, aber das kann der Anlass sein, sich halt eben auf den Weg zu begeben. Es ist ja immer einfach, dem Patienten was ein Rezept in die Hand zu drücken. Man steht ja auch immer unter Zeitdruck, aber man muss eben auch selber dann mit sich kritisch sein, das bin ich auch nicht immer, und sagen, die schnelle Lösung ist nicht die gute. Was halt ganz gut ist, ist, dass man dem Patienten auch schon mal was mitgibt. Man kann ein paar Sachen besprechen und es gibt auch ganz gute Broschüren oder Hilfsmittel für diese nicht medikamentösen Maßnahmen. Die stelle ich jetzt gleich auch mal als Link in den Chat. Die könnt ihr euch dann kopieren. Die kann man den Patienten schon mitnehmen und dann beim nächsten Besuch, und das ist eben wichtig beim Thema, dann eben auch den Patienten wieder einbestellen oder es beim nächsten Mal wieder zum Thema machen. Bei jetzt ernsthaften psychischen Störungen muss ich eben auch sehen, ob ich halt eventuell den Psychiater dazu hole oder aber vielleicht eine Psychotherapie vermittle oder ihn sonst irgendwie versuche halt anzubinden. Ja, soweit. Ich stelle jetzt mal noch die Broschüren oder Merkblätter in den Chat. Dann könnt ihr oder können Sie sich die kopieren auf den Rechner und dann mal da reingucken. Soweit von mir.
Vielen Dank, lieber Gerhard. Für alle, die mit Zoom nicht so vertraut sind, Sie haben in der unteren Zeile mehrere Buttons sozusagen. Da steht bei einem Chat, da ist so eine viereckige Sprechblase drum. Wenn Sie dort draufklicken, öffnet sich der Chat. Und wenn Sie, dann sehen Sie die eingeblendeten Chatverläufe, auch diese Links jetzt. Wenn Sie oben in dem Feld auf alle die blaue Markierung haben, sind Sie in dem Chat, den alle lesen können und alle sehen können. Wenn Sie sich untereinander schreiben wollen, weil das nächste Treffen so nebenbei ausgemacht werden soll, können Sie auch gerne auf neuer Chat, auf dieses Plus gehen und dort denjenigen wählen, der in diesem Chat, den nicht alle sehen können, mit drin ist, oder können sich auswählen, mit dem Sie da hingehen. Dann sehen es eben nicht alle. Okay, vielen Dank, Gerhard. Ich würde jetzt die Aufzeichnung kurz unterbrechen, damit Sie freien Herzens Ihre Fragen stellen können zu dem bisher Erzählten.
In Schlafkleidung raus, in die Alltagskleider, dass einfach so eine richtige Tagesstruktur beginnt und man weiß, jetzt ist Tageszeit und später ist wieder Nachtzeit. Manche Patienten gehen wirklich abends gerne zwischen 19 und 20 Uhr ins Bett oder befinden sich zur Ruhe. Wir machen dann nochmal die Abendtoilette, Toilettenrundgang, Zähneputzen, dann wieder in Schlafkleidung ankleiden. Und viele ziehen sich zurück. Aber es gibt auch Patienten, die abends gern mal so ein bisschen aufdrehen. Und denen gibt man auch die Möglichkeit, sich dann noch länger wach zu halten, in den Aufenthaltsraum sich zu begeben. Oder ich habe auch schon Patienten bis tief in die Nacht bei mir im Stationszimmer sitzen gehabt. Die haben mich dann unterhalten während den Tablettenrichten. Da sind besonders Patienten, die im Delir sind, im Akuten. Und mit der Zeit werden sie dann auch müde und gehen dann ins Bett. Was ich auch noch so, ja, manchmal kommen wir ja auch so ins Gespräch, gerade am Abend, wenn wir Zeit haben, die Klingel nicht so häufig sind und die Patienten noch ein bisschen Gesprächsbedarf haben, dass man da einfach so auch über die Ängste und Sorgen, die so anstehen, gut reden kann mit ihnen, sich einfach mal ans Bett setzen kann. Manche sind offen für ein Gebet, aber viele sind auch offen, wenn ich einfach sage, dass sie wohl behütet sind in der Nacht oder dass da jemand ist, der sie hört oder dass sich vieles findet, dass wir Hilfe anbieten können. Und das ist schon oft beruhigend, dass sie einfach, dass man Zeit hat für sie, dass man ein offenes Ohr hat. Was leider im klinischen Umfeld nicht immer der Fall ist, da gehen doch oft immer die Glocken und manchmal gibt es auch schon Notfälle. Aber ich glaube einfach, dieses Gesehen und gehört werden, das ist schon viel wert. Und ich persönlich finde auch, dass es nicht so schlimm ist, wenn man mal eine Nacht nicht so gut schläft. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ein, zwei Nächte nicht so gut geschlafen wird, dass dann die nächsten Nächte einfach besser werden. Ich finde, das kann man dem Patienten auch sagen, dass sie ruhig auch mal eine Nacht ein bisschen weniger schlafen, dass wir da sind und dass sie klingeln dürfen, wenn sie Sorgen haben oder wenn sie jetzt auch, sie sollen ja nicht alleine aufstehen, dass wir uns um sie kümmern und das beruhigt sie oft und ist wirklich so, dass sie oft die nächsten Nächte dann besser schlafen. Also das ist bei mir so aus der Akutklinik in der Geriatrie und jetzt die Maria, die uns auch sehr viel Tolles erzählen kann aus ihrer Langzeitpflege im Pflegeheim. Maria, bitte.
Ja, also ich möchte mich auch ein. Hört man mich? Ja. Also, ich habe die gleiche Erfahrungen wie die Ute und möchte es auch wirklich nochmal betonen. Auch in der Langzeitpflege haben wir ja viele Bewohner, die unter Demenz und demenzieller Erkrankung leiden, die sehr oft nach dem Abendessen schon um 18:30 Uhr ins Bett gehen. Und dann tief und fest schlafen und natürlich nachts um 2 hellwach sind. Meine Erfahrung ist die, dass ein Glas warmer Tee oder warme Milch und Kekse ganz gut helfen, weil meistens auch der Blutzuckerspiegel doch niedriger ist. Und viele haben so einen latenten Blutzucker, also eine kleine Zwischenmahlzeit. Was ich immer sehr gern gemacht ist, einfach mit den Bewohnern auf Toilette, dann aber auch die Pflege- und atemstimulierende Einreibungen. Das heißt also langsame Bewegungen von Ein- und Ausatmen und dann liegen sie im Bett und sind wieder zufrieden und können weiter schlafen. Das andere ist, dass vor allem also Bewohner im Pflegeheim oft mit sehr vielen Sorgen belastet sind. Sie haben sich das ja nicht vorgestellt, dass Sie ins Pflegeheim kommen. Was wird aus dem Haus? Was wird aus der Familie? Wie geht's weiter? Und da kann man wirklich auch über einfach mal Zuhörer und Nebenhinsitzer die Hand halten, einfach das wahrnehmen, die Sorge. Und oft ist es so, dass ein Gebet, ein kleines Kindergebet, müde bin ich, geh zur Ruhe oder breit aus die Flügel beide, da erlebt man dann wirklich das Kind im alten Menschen, dass sie ihre Hände falten und dann schlafen können. Nochmal, das habe ich aber schon öfters gesagt, ein guter Aspekt ist einfach zu schauen, ob die Füße warm sind, dass man die Füße einreibt und warme Socken anzieht, weil mit kalten Füßen kann niemand schlafen. Ansonsten habe mich vorhin auch diese medizinische Sache sehr interessiert, weil im Pflegeheim oft die pharmazeutischen Mittel nicht überprüft werden, sondern über Jahre gegeben werden und auch da Hausärzte ja oft gar nicht die Erfahrung haben und aber auch das Pflegepersonal froh ist, wenn bei Nacht es ruhig ist. Also sind die andere Sache. Was auch große Rolle spielt, sind also Harnwegsinfekte, beginnende Harnwegsinfekte, die Schmerzen verursachen, die man also nicht gleich feststellen kann. Und da einfach auch immer wieder die Augen aufmachen, haben wir eine Schmerzsituation. Es gibt verschiedene Instrumente, Schmerzen zu messen. Und wenn man merkt, eine warme Wärmflasche tut einfach gut. Manchmal ist es ein Kissen, manchmal ist es ein Stofftierchen. Also einfach mal schauen, was ist. Oder liegen sie nicht gut? Haben wir beginnenden Dekubitus, der also oft noch nicht erkennbar ist, aber im Anzug. Und deswegen, wir müssen einfach die Augen aufmachen und müssen die Leute anschauen. Und die Sorge, die auch ein Demenzkranker hat und das, was er äußert, das ist einfach wichtig zu nehmen. Es fehlt leider sehr, sehr oft die Zeit, das wirklich weiterhin zu oder nachzugehen. Und dann einfach, also ich wünsche jedem, der in der Nacht arbeitet, man kann wunderbare Erfahrungen machen. Ich habe gute Erfahrungen mit Lavendel und habe selber auch Cremes gemacht mit Lavendel und Nabel. Aber das ist, also es ist nicht medizinisch, das ist ein bisschen heilpraktisch. Und aber auch Lavendelauflage, 2 Tropfen Lavendel mit einer warmen Schafwolle auf die Brust und kann man einatmen und es wird ruhiger. Es ist ein Probieren, also es gibt keine fertige Lösung und das, was jetzt hilft, kann morgen auch schon wieder vorbei sein. Soweit mein Beitrag.
Ich sehe gerade einen Applaus einblenden. Ja, dem schließe ich mich an. Vielen Dank. Vielen Dank, Maria. Vielen Dank, Ute. Auch für die wichtigen Hinweise nochmal. Und dass Phytotherapie hilft, wissen wir ja auch. Das ist durchaus medizinisch. Genau. Wir würden jetzt in die Kleingruppenphase gehen. Ich habe sie in die verschiedenen Räume schon zugeteilt. Ich schicke Sie dann gleich dahin. Wir haben 20 Minuten miteinander Zeit. Sie bekommen gleich von uns ein paar Denkanstöße mit, worüber Sie sich unterhalten können. Die Gruppenphase endet automatisch nach 20 Minuten. Wenn die Technik klappt, kriegen Sie kurz vorher auch eine Info, dass es nur noch 1 Minute ist, aber verlassen Sie sich bitte nicht drauf. Könnte also sein, dass Sie dann einfach wieder zurück in unseren großen Gruppenraum kommen, wo wir jetzt sind, und dann unterhalten wir uns anschließend darüber. Dürfte ich einen, Ute, ne, dürfte ich dich bitten, kurz die Fragen zu formulieren für die Kleingruppen, dann bereite ich die Gruppenräume schon mal vor.
Ja, wir haben uns 2 Fragen überlegt. Welche Erfahrungen haben wir mit Menschen oder mit uns selber bei Schlafstörungen? Was hilft? Wie können wir dafür uns gut sorgen oder für den Menschen, der uns anvertraut ist? Und welche Glaubenshilfen können wir anbieten oder helfen uns bei Schlafstörungen, besonders auch im Nachtdienst oder auch wenn jemand nachts immer wieder wach liegt? Was hat er da als biblische Ideen? Welche Verse, Sprüche und helfen einem dabei?
Eigenhilfen gibt es außerhalb der Medikation und gibt es biblische seelsorgerische Aspekte.
Genau.
Dann ab in die Gruppen. Wir sehen uns später. Ich freue mich drauf.